die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Ja, herzlich willkommen zu einer speziellen Folge des Wegebedarf-Podcasts. Dieser Podcast richtet sich heute an Sie als Bankentscheider. Im Normalfall richtet er sich an Unternehmer. Und in diesem Podcast geht es darum, warum es sich gleich mehrfach lohnt, die Firmenkundenberatung zu original 100% auf den Nutzen für Unternehmer auszurichten. Und zwar lohnt sich das für Unternehmer, für Berater und natürlich für die Bank. Und das erfahren Sie in dieser Folge. Und wenn Sie bis zum Schluss dranbleiben, dann gibt es auch noch drei umsetzbare, sofort umsetzbare Praxistipps und eine spezielle Einladung von mir. Herzlich willkommen heute zu dieser Folge, zu einem Sonderpodcast. Diese Folge ist anders, weil sie sich an Sie als Bankvorstand oder Sie als Firmenkundenleiter richtet. Und es freut mich sehr, dass Sie dabei sind und einige Minuten Ihrer Zeit in die Zukunft Ihrer Bank investieren. Dafür habe ich heute einen ganz speziellen Gast. Mir gegenüber sitzt Martin Kessler. Heute ist er Unternehmer im IT-Bereich, da wird er gleich noch ein paar Takte zu sagen. Und ganz, ganz viele, viele Jahre, mindestens 16, die wir uns kennen, war er nicht nur Firmenkundenberater und Teamleiter für Gewerbekunden, sondern auch noch einige Jahre stellvertretender Firmenkundenleiter in der Volksbank Bruchsal-Bretten. Und da haben wir eine ganz spezielle Geschichte geschrieben, die letzten 16 Jahre. Das war eine ganz schön lange und vor allen Dingen eine gute Zeit, wo wir den Ertrag der Firmenkundenbank ein wenig mehr als verzwanzigfacht haben, und dafür gibt es ja ein Geheimnis. Und wir haben jedes Jahr nicht nur den Ertrag der Firmenkundenbank gesteigert, sondern wir haben so viel bewegt, dass die Leute richtig Spaß an der Arbeit hatten, und das ist eine ja ganz spezielle Kultur in der Bank, über die Martin Kessler nachher berichten wird. Also ganz erstmal herzlich willkommen, Martin, hier in dieser Podcast-Folge.
Hallo Uli.
Nutzen vorab ist immer eine gute Versprechung, sagen wir bei unseren Kunden auch immer. Und wenn Sie dranbleiben, da geht es um 5 Punkte, die ich gerne mit Ihnen beleuchten würde, nämlich wie diese Firmenkundenmannschaft es geschafft hat, den Cross-Selling-Ertrag zu mehr als verzwanzigfachen, und das ohne jeden Druck. Das könnte für Sie als Entscheider sehr entscheidend sein, dass die Leute mit ganz viel Spaß und ganz viel Freude an ihrer Aufgabe einfach Erfolg produzieren. Warum es in dieser Bank keinerlei Mangel an Neukunden gibt, die rennen den schier die Tür ein, wenn ich das richtig verfolge. Warum Unternehmer alles dort und nicht woanders kaufen, ohne jemals das Gefühl zu haben, etwas verkauft zu bekommen. Was das Geheimnis dahinter ist und welche Rolle wir beide, Martin Kessler und ich als Trainer, in dieser Erfolgsstory gespielt haben. Jetzt habe ich ja relativ viel schon erzählt, und bevor wir zu dir, Martin, kommen, mal die Frage, was hat dich denn bewogen, dich auf diesen Spezialpodcast für Bankentscheider einzulassen? Was ist denn deine Vorabbotschaft an die Kollegen, die jetzt zuhören?
Also mich hat natürlich bewogen, dass ich mir wünsche, dass alle Firmenbanken, alle Entscheider die Möglichkeit haben, so viel Erfolg zu haben, wie wir das hatten. Das wünsche ich mir, weil ich denke, der Bedarf auch bei den Kunden ist da, Partner an der Seite zu haben, die auch mitarbeiten am Erfolg des Kunden. Und ja, das wünsche ich mir vor allem natürlich für die genossenschaftliche Bankengruppe, weil ich da natürlich sehr verbunden bin durch meine 20 Jahre, die ich da gearbeitet habe. Und ich glaube, viele sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, es gibt auch noch viel Potenzial, immer für mehr Erfolg bei den Kunden und dadurch natürlich auch bei der Bank sorgen kann.
Jetzt hört sich ja das schon fast märchengleich an zu sagen, wir haben den Ertrag, den Cross-Selling-Ertrag verzwanzigfacht. Wir haben 2003 noch ein Ziel von 40% Zielerreichung gehabt und seit 2004, wo wir im Training waren, ab Mai haben wir ja jedes Jahr über 120% geschafft. Mhm. Der Gesamtertrag steigt jährlich um 2 Millionen. Mhm. Was ist denn das Geheimnis? Erzähl mal von den ersten Trainingstagen und dem Gefühl bis heute. Ich meine, 16 Jahre ist ja, vielleicht muss ich das noch dazu schicken, wir sind seit 16 Jahren jedes Jahr im Training zusammen.
Mhm. Ja, genau.
Und sein ehemaliger Chef hat darauf bestanden, dass wir das jedes Jahr.
Ja.
Same procedure as last year. Was ist das Geheimnis?
Naja, also ich bin damals, war ich ganz frisch in der Firmenbank, als wir das erste Training hatten. Ich kam, ich habe BA-Studium gemacht, dann war ich im Trainee-Programm im Marktfolgebereich, habe mich mit Kredit beschäftigt, mit Unternehmen, habe auch dann auch Abwicklung gemacht und bin dann in die Firmenbank gekommen und habe keine Ahnung gehabt von Vertrieb, von irgendwas, das war gut. Das war
unbeleckt.
Also ich war völlig unbeleckt.
Unverdorben.
Das war auch gut so, weil ich die Philosophie, die dahinter steht, gleich verstanden habe. Also es erschließt sich einem eigentlich, wenn man nicht beleckt ist, also wenn man ganz frei ist von irgendwelchen Ideen, wie man Vertrieb in der Bank aufbaut, dann erschließt sich das einem sofort, dass es darum geht, die Ziele vom Kunden zu wissen und daran zu arbeiten, die Ziele zu erreichen. Wenn man sich da als Partner etabliert und dem Kunden auch wirklich beweisen kann, dass wir zusammen an seinem Ziel arbeiten und seine Ziele erreichen will und die Lösung, die wir ihm bietet, auch eine Orientierung an dem Ziel haben, dann wird man Erfolg haben. Also diese ganz einfache Aussage, die ist so klar gewesen für mich damals, dass ich wusste, okay, gut, klar, also so muss es natürlich funktionieren. Wie denn anders?
Ja, sehr gut.
Also ich habe es nicht anders gelernt, zum Glück. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt damals gekommen, habe gleich euch kennengelernt, dich und Andi Kniesling. Und es war die einfache Wahrheit, es geht nur, indem man die Ziele vom Kunden kennt, mit ihm über die Ziele spricht und viele Lösungen, die man präsentiert, und jede Lösung muss natürlich auf dieses Ziel ausgerichtet sein und den Unternehmer erfolgreicher machen.
Ja, das wäre eine gute Vorleistung für unser, ich nenne es das große Thema Förderbank 5.0, so dass ich auf die Grundwerte zu besinnen, statt Vertrieb zu machen, also Leute zu vertreiben, Produkte zu vertreiben, Mitarbeiter und Kunden zu vertreiben, Vertriebstracks, wenn ich das so direkt sage, es entspricht aber nicht so dem normalen, zumindest mal nicht dem genossenschaftlichen Menschenbild, weil ich habe noch keine Bank gefunden, wo im Paragraph 1 der Vertriebsauftrag steht. Mhm. Ich kenne nur Banken, wo der Förderauftrag steht. Und wenn wir uns grundsätzlich am Nutzen für den Unternehmer ausrichten, für die Firmenkundenbank natürlich, dann wäre ja das der gelebte Förderauftrag, wirtschaftliche Förderung unserer Kunden und Mitglieder.
Ganz genau.
Wir bieten mehr als Geld und Zinsen und machen den Weg frei. Wir kommen weiter, als man denkt. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wie seid denn ihr in der Bank mit diesen ganzen Slogans umgegangen?
Eigentlich
eigentlich
gar nicht.
Nee, eigentlich habt ihr nur ein Ding gemacht.
Ja, genau.
Nämlich die Fokussierung auf den Nutzen für den Kunden.
Ganz genau, richtig. Das reicht vollkommen aus. Also, für mich ist der Förderauftrag extrem wichtig. Ich habe mich damals, als ich mich beworben habe bei einer Bank, habe ich mich dafür natürlich noch nicht interessiert. Aber als ich das dann irgendwann mal verstanden habe, was ist so der Unterschied? Man kann sich natürlich in die Werte und Ziele eines Unternehmens extrem viel reinschreiben. Auch in die Vision kann man sich unheimlich viel reinschreiben. Das Schöne ist, dass für mich bei einer Genossenschaftsbank das auch in der Unternehmensform manifestiert ist. Also die Idee, die Bank gehört denjenigen, mit denen die Bank auch Geschäfte macht. Mhm. Und ich habe als Bank keinen Nutzen davon, die über den Tisch zu ziehen, weil profitieren tun ja nur wieder diejenigen, weil das sind ja die Anteilseigner. Also das Schöne bei einer Genossenschaftsbank ist, dass man sich das zwar auch in die Satzung schreiben kann und muss natürlich, und das gehört dazu, aber es ist auch schon in der DNA der Genossenschaft verankert. Und das ist war für mich irgendwann mal der Punkt, wo ich gedacht habe, hey, das ist eigentlich toll. Das ist eigentlich wunderbar. Ich bin natürlich jetzt inzwischen nicht mehr in der Bank. Von daher könnte man sagen, ja, der kann gut sagen, dass es ihm toll gefällt. Der ist ja gar nicht mehr da. Aber ich bin immer noch sehr verbunden, auch mit der Bank. Ich habe immer noch extrem gute Kontakte. Das ist natürlich auch unsere Hausbank. Und ich bin inzwischen auch Vertreter bei der Bank. Also,
sehr gut.
Ja, also immer noch sehr, sehr interessiert am Erfolg auch der Genossenschaft. Und wie gesagt, das hat mich irgendwann auch sehr überzeugt, dass auch dieses Konzept, den Kundennutzen in den Vordergrund zu stellen, nicht nur irgendwie daher geschwätzt ist, sondern dass er aus der DNA der Genossenschaftsbank kommt. Und diese Basis, die darf man meines Erachtens einfach nicht verlieren.
Jetzt könnten ja unsere Zuhörer sagen, naja, wir sind doch Entscheider in der Genossenschaftsbank, wir sind Vorstand, wir sind Firmenkundenleiter, natürlich leben wir den Förderauftrag. Was ist denn da jetzt anders? Wieso haben die denn so viel Spaß? Und wir müssen Druck aufüben auf unsere Leute, damit die Leute ansprechen, damit die Dialoge führen, damit die unsere Vertriebsziele erreichen. Was ist denn jetzt wirklich anders im Bruchsaal-Treppen?
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Ja, ich glaube, es kommt natürlich darauf an, dass man jemand hat, der das mit Leidenschaft verficht, diese Idee. Das war bei uns Klaus Gämmern, mein ehemaliger Chef, der euch, glaube ich, irgendwann mal gehört hat, dich irgendwann mal gehört hat und gesagt hat,
den brauche ich, den will ich haben.
So muss man das machen, den brauche ich, das muss ich bei uns einführen und natürlich das wie bei allen Dingen, das mit dem Einführen, damit ist es einfach nicht getan. Also das ist nicht alles. Ich muss nicht nur einführen, sondern ich muss auch die Idee in den Köpfen aller Leute, die da arbeiten, verankern. Ich muss das Verständnis dafür wecken und da muss ich auch dranbleiben. Das reicht nicht, wenn man das einmal macht. Das muss man auch im nächsten Jahr wieder machen und dann im darauffolgenden Jahr und bei uns dann irgendwann mal 16 Jahre. Es ist notwendig, dass es einfach diesen Schalter im Kopf umlegt. Es geht nicht darum, jemand irgendwas zu verkaufen, sondern es geht darum, seine Ziele zu kennen, an den Zielen zu arbeiten und Lösungen für die Ziele ihm zu bringen. Und dann wird er diese Lösungen haben wollen. Das ist so ein ganz kleiner Switch. Das ist nicht die Welt neu erfunden, aber es ist ein ganz kleiner Switch im Kopf. Und wenn ich den umlege, dann merke ich, dass der Job, den ich mache, eigentlich der beste ist, den man im Bankensektor machen kann. Also ich rede mit Menschen, mit Unternehmern, die sind in der Regel sind die intelligent, die haben Ziele und die haben eine Leidenschaft für das, was sie machen. Das heißt, das sind die Personen, mit denen ich mich unterhalte. Und wenn ich im genossenschaftlichen Bankensektor bin, dann sind das in der Regel mittelständische Unternehmen. Das heißt, da rede ich auch wirklich noch mit dem Unternehmer.
Richtig, auf Augenhöhe. Genau, richtig.
Auf Augenhöhe. Es gibt das kleinere Retail-Geschäft auch im Unternehmerbereich. Da gibt es Online-Strecken und da kann jemand sich irgendwo bei der Tiger Bank oder wo auch immer ein Konto anlegen. Und das ist, finde ich, nicht so interessant. Da hat man keinen Kontakt mit den Unternehmern. Und es gibt natürlich das Großbankengeschäft, Privatbankengeschäft, wo ich dann Konzerne habe als Bank. Da findet aber auch keine Kommunikation mit dem Unternehmer statt. Da schickt der Konzern schickt dann irgendwann mal eine Anforderung an 20 Banken, macht mir mal ein Angebot für das und das und das. Ja. Es muss die Laufzeit haben und so weiter. Und dann schicken 20 Banken da was hin und dann wird das Günstigste rausgesucht und das war's. Das heißt, der Sweet Spot in der Unternehmensbetreuung oder in der Firmenkundenbetreuung ist das, was wir machen. Viel geiler geht's nicht. Ich rede genau mit den Leuten, mit denen ich reden will. Die sind in der Regel auch wirklich auf Augenhöhe. Das muss man hinkriegen, das muss man, und da gibt es natürlich beides. Da gibt es die Banker, die denken, oh, da sitzt mir irgendeiner gegenüber, dem verkaufe ich was. Ja, und es gibt die betteln um irgendeinen Termin. Das ist beides natürlich Quatsch. Also man muss eben als Partner und als Sparringspartner, weil das haben die Unternehmer natürlich auch nicht, dem Unternehmer zur Verfügung stehen und an seinen Zielen arbeiten. Und dann gibt es nichts, keinen Job, der cooler ist in der Bank als Firmenkundenbetreuer.
Wir haben ja damals es erinnert mich noch wie gestern, als wir unsere ersten Training on the Jobs hatten und du ja damals noch blutjung und wir haben im Training sowas wie naja, in vornehmem Deutsch ist es die Positionierung oder das USP oder den Claim. Und wir hatten es damals etwas bildhaft den Indianernamen genannt, also der mit dem Wolf tanzt oder der, der zum Erfolg führt oder dem man vertrauen kann. Und du hast ja einen sehr speziellen Namen gewählt. Wie war denn der?
Ja, also ich bin die Stabsstelle des Kunden bei der Bank. Auch das kommt aus meiner Idee. Es gibt natürlich die großen Konzerne, die haben Finanzabteilungen, die sich um alles kümmern. Und das, es gibt unsere mittelständischen Kunden, die haben sowas nicht. Die müssen das selber machen. Und die brauchen natürlich irgendjemand, der das für die macht.
Interessensvertretung
bei der Bank, genau so ist es. Das ist meine Aufgabe. Ich bin die Finanzabteilung des Kunden bei der Bank und die nicht auf dem Lohnzettel des Kunden steht. Das klingt natürlich vielleicht jetzt für viele Entscheider so, der hat also nur die Interessen des Kunden vertreten und die Bankinteressen haben ihn nicht interessiert. Aber das ist ja gut übereinander zu bringen. Also da gibt es für mich eigentlich im Gefühl keinen Unterschied. Also beide haben meines Erachtens die gleichen Interessen. Der Kunde muss erfolgreich sein, sonst haben wir es mit anderen Themen zu tun, mit Kreditausfällen. Und die Bank muss ein ordentliches Geschäft mit ihm machen.
Sonst kann sie dich nicht bezahlen.
Sonst kann sie mich nicht bezahlen. Weil bei der stehe ich nämlich natürlich auf dem Gehaltszettel.
Und das versteht ja auch jeder.
Ja, klar.
Das war ja auch an den Gesprächen, wenn man sich überlegt, ich besitze eine Bank mit und wenn es nur ein 50 oder 80.000stel ist, aber jedenfalls habe ich einen Angestellten meiner eigenen Bank, meines Tochterunternehmens, ich bin ja wirtschaftlich beteiligt und der arbeitet für mich an Stellen, auf die ich selber gar keinen, Bock habe, weil ich bin Schreiner oder Händler oder irgendwas Metzger oder was auch immer und das sind ja nicht meine Tagesthemen, meine Lieblingsthemen. Und dann kommt jetzt Martin Kessler, die externe Stabsstelle, die für mich in der Bank arbeitet und auf Kosten der Bank meine Interessen vertritt. Ja. Das ist ja eine extrem coole Positionierung.
Ja.
Wie viel haben denn die Leute am Ende bei dir gekauft?
Ja, viel. Also
eigentlich alles.
Eigentlich alles, ja.
Warum?
Weil, also das schönste Kompliment, was ich mal von einem Kunden gekriegt habe, meine Frau war dabei, damals noch nicht meine Frau, meine Freundin. Und dann hat die Unternehmerin hat mit meiner Frau sich unterhalten, hat gesagt, wissen Sie, was wir an Ihrem Mann so schätzen? Dass er so authentisch ist, dass er genauso
ist.
Das ist der Punkt. Und das ist der Punkt. Also wenn man davon, von der Idee nicht überzeugt ist, dann braucht man das nicht machen. Wenn man da Bock drauf hat, wenn man sagt, okay, ja, genau, das ist das, was ich will. Und deswegen bin ich auch bei einer Volksbank, weil ich das glaubhaft rüberbringen kann, dass wir so arbeiten. Und ich will eben in diesem Sweet Spot sein, mich auf Augenhöhe mit Unternehmer unterhalten. Dann brauche ich mich nicht zu verstellen. Ich brauche kein Spiel spielen oder irgendwas, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin und es rüberbringen. Und dann ist man erfolgreich bei den Kunden. Dann verstehen die das auch, dass man auch Geld verdienen muss. Dann verstehen die auch, dass Lösungen, die man für ihre Ziele erarbeitet hat, in die man viel Zeit auch investiert hat, dass die auch dann mit einem umgesetzt werden. Also das ist wie wenn man eine Finanzabteilung hat und die arbeiten 2 Jahre an irgendeinem Projekt und wollen irgendwas umsetzen und dann sagen, ja gut, das habt ihr ganz toll gemacht, aber ich gehe jetzt doch lieber zu den Externen und lasse es bei denen machen. Auf die Idee wird man nie kommen. Und genau so, wenn man in der Position beim Kunden ist, dann läuft es da auch so. Dann sagen die, ja klar, das mache ich natürlich mit dem Kessler, der hat das Ganze für mich ja ausgearbeitet. Und da gehe ich nicht her und nehme die Lösung und gehe dann noch woanders hin und lasse mir das nochmal für 3 Euro weniger präsentieren, das ist ja Quatsch.
Da würdest du ja dann dauerhaft auch keine Lösung mehr präsentieren wollen, weil ist ja nicht gewertschätzt. Also das Geheimnis ist, dass wenn ich Bock darauf habe, Unternehmer erfolgreicher zu machen, werde ich selber einfach automatisch erfolgreich.
Absolut, ja.
Das ist eigentlich schon alles, oder?
Ja,
genau. Schon, oder?
Und natürlich muss ich als Berater dann natürlich auch, also das ist die Kunst, rauszufinden, mit welchen Kunden mache ich das? Also ich habe ja einen Kundenstamm und in der Regel sind die so groß, dass ich das nicht bei 100% der Kunden machen kann. Und auch nicht 100% der Kunden sind es wert, das zu tun.
Ich würde sagen, diese 20-80-Regel gilt ja immer. 20% sind, ich nenne die gerne strategische Partner. Ja. Dann gibt es natürlich auch die Das andere Ende, die nenne ich gerne Störer, ja, weil es gibt auch in jeder Bank Leute, denen kann man nie was recht machen. Die sind ja nicht grundsätzlich verkehrt, aber man muss ja in die keine Zeit investieren. Das sind aber die, die uns ganz viel Zeit fressen. Da ist es natürlich wichtig, dass wir da den Ball flach halten, und dann gibt es 60% Pool. Da kann man immer wieder gucken, sind es eher Leute, die ich in Ruhe lassen muss, sind es Leute, die zum strategischen Partner aufsteigen können, weil die das wertschätzen, diese Art von Betreuung, oder sind es Störer?
Ja, genau.
Dann muss ich die auch ein bisschen flach halten. Aber klar verdienen wir unser Geld mit der Konzentration auf die 20% der strategischen Partner.
Und da muss ich mir auch raussuchen, weil wir haben es ja von der Stabsstelle. Die Stabsstelle muss auch in der Bank für den Kunden kämpfen manchmal. Mhm. Und da muss ich mir auch ganz gut raussuchen können, für wen mache ich das?
Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
Das muss natürlich jemand sein, der mir dann hinterher nicht auf die Füße fällt und auch der es mir dankt.
Dankt, wertschätzt.
Mhm. Dankt und wertschätzt. Mhm. Weil ein Berater kann sich natürlich schon rauslehnen, auch beim Kampf um einen Kunden.
Und du verbrennst dich.
Ja. Ja, genau. Das ist natürlich die Kunst auch beim Berater, dass er das gut auswählen kann. Ist das einer, für den es sich lohnt, zu kämpfen in der Bank, auch Dinge durchzusetzen? Die Gespräche bedürfen auch mit Bereichsleitern, mit Vorständen. Das muss man sehr gezielt einsetzen. Und dann gibt es welche, da muss ich die Finger davon lassen. Und es gibt auch die, es gibt einmal die, bei denen muss ich auch die Ziele anpassen. Also da muss ich sagen, hey, das kriegen wir zusammen nicht hin. Wir können dran arbeiten und gucken, wie wir es hinkriegen. Mhm. Und es gibt auch die, denen muss ich einfach sagen, nee. Ich als Berater bin ich immer die Stelle gewesen, die beim Kunden gesagt hat, wenn er mir ein Ziel präsentiert hat, nee, das können wir nicht begleiten. Das werden wir nicht begleiten. Da bin ich nicht überzeugt davon. Da bin ich nicht überzeugt davon. Viele schieben quasi diese Entscheidung ab auf den Mike Folger, auf den Vorstand, auf irgendwelche Entscheider, die nehmen dann Unterlagen mit, lassen sie auswerten und sagen dann irgendwann, es ist nicht genehmigt worden und die wollen das nicht. Aber das ist eigentlich für mich die Aufgabe vom Berater, das zu 99,9% vorzusortieren. Mhm. Ich weiß genau, da kämpfe ich drum. Ich kenne ja meistens auch die Zahlen, ich weiß. Das ist so die Kunst, zu wissen, wo gehe ich 100% mit und wo sage ich vielleicht auch schon im Termin, beim ersten Termin, nee, also es tut mir leid, da passen wir nicht zusammen, das können wir nicht machen.
Sind die Spielregeln dazu für diese Zusammenarbeit, sind die aktiv geklärt oder ergeben die sich so?
Die sind aktiv geklärt. Wenn ich das richtig mache, dann erkläre ich dem Kunden beim ersten Termin, wie das abläuft.
Wie geht externe Stabstelle?
Mhm, genau, wie funktioniert das?
So wie du mir, so ich dir. Ja. Ich rock dir hier die Sachen, aber du musst mir den Rücken frei halten, wir müssen verbindlich sein, das Geschäft läuft bei mir. Das sind keine Zufälle. Und ich betone das deswegen so, weil die Leute werden schon wissen, was sie an uns haben. Das glaube ich nicht mehr. Nee. Entweder ist es vorher vereinbart und bestellt oder es findet nachher nicht statt.
Mhm. Ja, das
stimmt. Das muss ja auch für den Berater Rückendeckung vom Kunden geben. Ja. Rückendeckung ist ein gutes Thema, Überleitung zu Klaus. Jetzt hattest du ja noch einen Chef, Klaus Germann, der Leiter der Firmenkundenabteilung. Ja. Jetzt über Abwesende zu reden, ist natürlich schwierig, aber was sind denn die Erfolgsfaktoren, die Klaus euch als Mannschaft so erfolgreich gemacht hat? Mhm.
Du sprichst natürlich gleich das erste an, Rückendeckung. Er stand immer hinter uns. Er hat immer alle Entscheidungen, die wir vorne verbockt haben, in irgendeiner Form mitgetragen. Und was natürlich für mich absolut entscheidend war, ist seine Leidenschaft für den Job. Also ich kenne niemanden, der so irre überzeugt ist von der Firmenkundenbetreuung, der so Bock drauf hat, der so viel investiert auch an Zeit, an Liebe für den Beruf, also es ist echt krass, das zu erleben, und das war für mich natürlich auch extrem wichtig, das zu sehen und natürlich auch diese Linie, für die er sich einmal entschieden hat und die er halt seitdem auch immer nicht ohne sich immer wieder anzupassen, also er hat Grundprinzipien, für die er steht. Das ist die immer wieder Orientierung am Nutzen vom Kunden. Das war auch immer egal, um welchen Kunden es ging. Wenn man sich mit ihm unterhalten hat, war immer die Frage, ja, und was hat der Kunde davon? Was Sehr hat der gut. Kunde davon? Immer bei jedem Gespräch, und das habe ich mir natürlich auch angeeignet, und ich glaube, das war bei uns dann einfach irgendwann Kultur. Wenn man sich unterhalten hat über Lösungen beim Kunden, zu fragen, ja, was hat der Kunde davon? Warum macht er das? Und was ist sein Ziel? Warum will er da eigentlich hin? Warum will er die Halle bauen? Was steckt da dahinter? Und wenn ein Berater das nicht beantworten konnte, war, ja, hast du das nicht gefragt? Warum weißt du nicht, was er damit eigentlich erreichen will? Und was können wir dazu beitragen, dass er das Ziel, wenn er der Berater ist, wusste, was kann die Lösung dazu beitragen, dass er das erreicht? Hast du vielleicht an das noch gedacht? Und das kann das nicht auch eine Lösung sein? Also das war immer auch in der Diskussion das Hauptthema Kundennutzen.
Kultur wird von oben eingeführt.
Ja,
und deswegen ist das ein super Beispiel, wenn nicht nur die Rückendeckung und die Fehlertoleranz und das Kämpfen für die Leute, wenn die sich entschieden hatten, sondern das Thema, wenn der Chef nach dem Nutzen fragt, tun es die Berater auch.
Klar.
Und das ist für meine Begriffe ein gigantomanischer Unterschied. Ja. Ich kenne ja viele Banken, 250 ungefähr, und ich kenne, glaube ich, keine, wo die Kultur so ausgeprägt ist, nach dem Nutzen zu fragen, Nutzen, immer. Mhm. Und deswegen auch jetzt in diesem Podcast einfach auch an der Stelle, es ist so wichtig und eigentlich so simpel.
Mhm. Also die kleine Frage, warum macht er das? Warum macht er das
eigentlich? Warum macht er das? Was ist der Nutzen, was hat er davon? Und wenn der eine Million an dem Projekt verdient, warum können wir nicht 100.000 mitverdienen? Ja. Wo soll denn unsere Marge dann? Alles gut. Ja. Und wenn wir das auf dem Schirm haben, was ist ja easy. Da sind wir ja beim Nutzen für die Unternehmer. Die haben da eine externe Stabsstelle gehabt, die für sie gekämpft hat. Was ist denn der Nutzen dieser, die Philosophie dahinter nennt sich ja zumindest in meiner Sprache, kaufen lassen statt verkaufen müssen. Man könnte auch sagen, einfach Nutzenorientierung für den Kunden. Was ist denn der Nutzen für euch Berater gewesen oder immer noch für deine Kollegen, wenn wir das so machen?
Dass der Job unheimlich viel mehr Spaß macht. Also jetzt muss ich vorsichtig sein, den Zahlendruck habe ich eigentlich nie wahrgenommen.
Cool.
Ich habe immer sehr gute Zahlen gehabt, aber nicht, weil ich auf die Zahlen geguckt habe oder immer geguckt habe, oh, was brauche ich jetzt noch? Muss ich jetzt noch einen Bausparvertrag verkaufen? Ich habe Zielerreichungen gehabt. Irgendwann waren die gedeckelt. Irgendwann waren die gedeckelt und irgendwann war auch das Wachstum da gedeckelt und da gedeckelt. Von daher ist es immer schwer zu sagen, aber es waren manchmal 200-300% Zielerreichungen.
Kennst du noch deinen Deckungsbeitrag?
Nee. Also Deckungsbeitrag vergleichen ist auch immer extrem schwer.
Okay.
Weil das wird immer anders berechnet. Also da bin ich auch vorsichtig mit solchen Aussagen. Oh, okay. Dann sagen die einen, sagen ja niemals, die anderen sagen, oder sagen voll wenig. Da bin ich vorsichtig. Aber also die Zielerreichung habe ich eigentlich immer übererfüllt und habe nie das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwas machen muss dafür. Also was Spezielles dafür machen muss. Ich habe halt Termine gemacht mit meinen Kunden und habe die gefragt, wo sie hinwollen.
Wohin
Genau. Und ganz viele meiner Kollegen, klar, logisch, man erreicht vielleicht nicht immer alle zu 100% und es gibt auch welche, die dann trotzdem noch Druck empfinden. Es gibt einfach die Typen, die auch dann alle Woche mal in die Zahlen reingucken. Aber der ganz große Teil unserer Kollegen, die haben sich eigentlich für die Zahlen am Ende des Jahres mal interessiert, haben geguckt, oh, wo stehen wir jetzt eigentlich? Stehen wir bei 120, bei 125%, das war dann noch vielleicht der Punkt, oh, komme ich vielleicht von 124,9 noch auf die 125,1. Aber grundsätzlich war das eigentlich kein Thema, über das wir uns unterhalten haben.
Jetzt kennen wir uns ja schon 16 Jahre und ich kenne ja auch die einen oder anderen Flurfunkgespräche und da fällt ja tatsächlich auf, dass es die eine oder andere Bank gibt, wo man in den Pausen über die Kunden lästert. Und das habe ich bei euch noch nie gehört, kein einziges Mal. Und wenn ich im Flur irgendwelche Leute sehe oder im Büro, dann unterhalten sie sich immer über den Erfolg von Unternehmern und haben da Spaß dran, was sie beigetragen haben. Und das ist ja schon ein sehr kulturprägendes Element.
Absolut.
Wenn wir beim Nutzen für die Berater waren, du warst ja auch Führungskraft über Jahre, Leiter Gewerbekunden. Was war denn der Vorteil in diesem System Kundennutzenorientierung für dich als Führungskraft?
Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
Man muss nicht über Ziele sprechen.
Muss man tatsächlich. Man kann Erfolge feiern.
Ja, genau, man kann Erfolge feiern. Und man kann, also auch da war es für mich immer leicht, eben nach dem Kundennutzen zu fragen. Und wenn das ankommt, dann ich habe nie mit irgendjemand drüber reden müssen, oh, du hast aber wenig Bausparen verkauft. Oder du hast, also das war mir eh egal, ob der jetzt Bausparen oder irgendwas anderes verkauft hat. Also da haben wir dann irgendwann, wurden dann Mindestziele eingeführt oder sowas. Bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, weil das für mich jetzt nicht den Kundenbedarf immer abdeckt. Aber anderes Thema, ich habe, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Team gehabt, junge Leute. Das war auch so unsere Philosophie.
Wie viele Leute waren das?
Zwischen 7 und 10.
Also schon eine ganze Menge. Und Gewerbekunden ist ja zum Thema Ziele. Man wird ja sagen, ja, bei sogenannten Cluster-1-Kunden oder so, dann ist ja klar, die haben tolle Ziele. Mhm. Aber jetzt haben wir ja normale Gewerbetreibende oder kleinere Unternehmen, Cluster 3 und 4 Kunden, wenn wir das so mal in der BVA-Sprache nennen. Wie ist denn das da mit deren Zielen?
Das war auch was Besonderes, wo ich aber auch absolut davon überzeugt bin. Wir haben nicht die Gewerbekundenberater und die Firmenkundenbetreuer gehabt. Also oft ist es ja so, man ist Gewerbekundenberater und das ist man dann lange und dann gibt es die ganz toll sind, die sind dann die Firmenkundenbetreuer. Wir haben eigentlich einen Ausbildungsbetrieb aufgebaut in der Firmenbank. Bei uns gab es die Junior-Firmenkundenbetreuer, die irgendwann mal Firmenkundenbetreuer werden wollen. Die haben die Gewerbekunden gehabt, die haben auch alle Tools nutzen dürfen. Die haben die Cluster 4 und die Cluster 3 Kunden genauso beraten wie die Cluster 1 und Cluster 2 Kunden. Was dazu geführt hat, dass wir komischerweise ganz tolle Kunden da gefunden haben in den Clustern.
Was ein Wunder.
Und was auch dazu geführt hat, dass wir viele Kunden aus den Clustern rausgeführt haben und da auch in den Clustern extrem gute Erträge gehabt haben. Also deutlich überdurchschnittliche Erträge. Wir haben da natürlich investiert im Sinne von, wir haben da wirklich gute junge Leute hingesetzt. Die waren dann auch meistens halt da nur 3-4 Jahre maximal. Die haben BA-Studium gemacht oder waren vielleicht Filialleiter, junge Filialleiter, die sich dann doch irgendwann mal entschieden haben, in die Firmenbank zu wechseln. Und die haben wir da hingesetzt. Die haben wir mit den allergleichen Trainings versehen, mit den allergleichen Produkten. Die durften alle Produkte verkaufen, die durften alle Produkte beraten, die durften die gleichen Beratungstools nutzen. Wir haben, also wenn man jetzt als Entscheider von der Bank da drauf guckt, haben wir mit Kanonen nach Spatzen geschossen.
Viele Leute würden das so sagen.
Ja. Aber der Erfolg gab uns recht. Wir haben eine extrem niedrige Fluktuation gehabt. Die Leute fanden das toll. Die jungen Leute fanden das toll. Denen kann man auch richtig Verantwortung übertragen. Die haben sich toll entwickelt. Und klar, oben raus die richtig guten Firmenkundenbetreuer, wenn die dann mal richtig erfolgreich sind bei uns und dann mal Anfang 30 sind, dann kann es schon mal sein, dass die gehen, dass die dann noch andere Dinge, ich bin ja jetzt auch gegangen, also irgendwann gibt es vielleicht auch mal einen anderen Weg, der sich dann erschließt. Und dann haben wir aber nie das Problem gehabt, dass wir von außen irgendjemand einkaufen mussten, sondern dann sind immer die Leute von unten nachgerutscht. Wussten schon, wie man mit Firmenkunden umgeht, die wussten, wie man mit dem Kundennutzen argumentiert, wie man Partner wird auf Augenhöhe. Das haben die geübt über Jahre im Trainee-Programm als Gewerbekundenberater oder wie ich es eher sage, als Junior-Firmenkundenbetreuer und konnten das alles und wurden innerhalb von 1-2 Jahren genauso erfolgreich wie die alteingesessenen Firmenkundenbetreuer.
Hört sich an wie ein gutes System. Ich habe mal so quer gerechnet. In 16 Jahren hat die Bank ungefähr 200.000 Euro für Andi und mich ausgegeben. Wie viele Millionen habt ihr dann damit mehr verdient? Das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr ausdrücken, oder?
Also schwierig, ja.
Das wird vom ROI wird das eine wilde Zahl.
Ja,
das Geheimnis, wobei das ja jetzt mal nur das Zahlenspiel ist, das Geheimnis ist ja die Kontinuität, die Klaus an den Tag gelegt hat. Und ich gebe zu, ihr seid die einzige Bank mit 16 Jahren. Ich habe auch noch andere mit 14, aber mit 16 seid ihr wirklich die Spitzenreiter. Und wenn ich mir die Ansprachen von Klaus jedes Jahr neu vorstelle, zu sagen, wie dieses Jahr, ja, wir hätten ja mal ein Jahr aussetzen können. Wir könnten noch 2 oder 3 Jahre aussetzen. Aber was bringt's? Dann fangen wir im Jahr 4 wieder mit 0 an. Und dann gebe ich ja jedes Jahr ein bisschen Geld aus und habe die Kontinuität drin und habe meine Investitionssicherung. Und ich frage ja jedes Mal, Klaus, was machen wir dieses Jahr? Und selber wie letztes Jahr sagen, nee, wir müssen doch mal was Neues machen. Nee, Schwerkraft arbeitet und da gibt es immer einen neuen Aspekt. Und ihr macht das ja mal so oder mal so rum. Oder wie er neulich mal liebevoll gemeint, Andi und mir meinte, solange euch zwei Clowns in der Kombination gibt, buche ich euch für den Rest des Lebens. Ja, das ist natürlich eine extrem hohe auch Vertrauens- und Wertschätzungsposition. Ja. Aber mal jetzt Scherz beiseite wieder zum Ernsthaften. Wenn und Schade mich fragen, wie kriege ich denn Nachhaltigkeit da rein? Dann würde ich sagen, das ist einer der Faktoren. Also einmal das Thema, Klaus als Führungskraft redet über Kundennutzen und wir unterwerfen dem alles. Du als zweite Ebene Führungskraft redest über Kundennutzen und unterwerfen uns alles. Wir machen das kontinuierlich. Die jungen Leute wachsen in diese Sozialisierung. Wir reden über Kundennutzen, Kundennutzen, Kundennutzen. Und am Ende haben wir ein homogenes System. Was habe ich vergessen?
Spaß.
Den Spaß, ja.
Den Spaß, eigentlich nichts. Also eigentlich muss es dann nur noch Freude machen. Und es macht, das ist faszinierend. Ich erinnere mich gerade an einen Kundentermin mit Klaus. Das war ein Kunde, den wir unbedingt haben wollten, ein Wunschkunde. Mhm. Und mit dem haben wir einen Termin vereinbart und dann war beim Klaus 2 Stunden vorher, hat er eine Zahn-OP gehabt.
Oh.
Und dann kam er nach der Zahn-OP wieder und wir haben den Kundentermin gemacht, Klaus mit dicker Backe und unter Schmerzmittel und mit betäubtem Mund. Und der Termin war so grandios. Also es war wirklich der Hammer. Wir haben erzählt, wie wir uns Betreuung vorstellen, wie wir uns die Beratung auf Augenhöhe vorstellen, wie wir am Erfolg des Unternehmens mitarbeiten wollen. Und der Kunde hat erzählt, was er macht. Also ungelogen, wir hatten teilweise Pipi in den Augen.
Vor Spaß.
vor Spaß und auch vor Rührung, weil es so einfach so gut war. Und diese Momente, die sind unbezahlbar. Das ist echt der Hammer. Und das kann man nicht, wenn man Produkte verkaufen will oder wenn man sagt, ja, jetzt gucke ich mal, was ich dem da verkaufen kann. Dann kriege ich diese Freude nicht, die ich habe, wenn ich wirklich auf Augenhöhe mich mit Unternehmer unterhalten kann.
Eine existenzielle, immer ganz wichtige Frage in Banken ist, wie viele Dialoge habt ihr denn im Jahr ausgefüllt?
Ja, oder? Also wir haben natürlich dann am Anfang auch Ziele zu Dialogen eingeführt. Ja. Wir haben dann gesagt, ihr müsst 30 Dialoge im Jahr machen. Das hat sich dann...
Ist doch Bullshit,
oder? Ja, ach, dann wurde im November wurden da nochmal 10 eingetragen. Viel wichtiger als die Dialoge ist eben der Schalter im Kopf umzustellen.
Der Spirit dahinter.
Also mir ist völlig egal, ob jemand den Bogen 1:1 umsetzt, solange er die Idee dahinter im Kopf hat und weiß, was er beim Kunden macht und wie er sich mit dem Kunden unterhält, ist mir das egal, ob er einen Bogen ausfüllt. Es ist wie bei so vielen Dingen am Anfang einfacher. Mein Bruder macht Karate. Fährt er da an, und da erzählt er immer auch gern drüber und dann sagt er auch, am Anfang lernt man natürlich die Grundschritte und das muss man alles machen, aber irgendwann ist es nicht mehr wichtig, dass man das 1:1 macht, sondern dann überlegt man sich, was passiert denn da eigentlich gerade und was will ich ein Training für meinen Körper machen, will ich irgendwie Selbstverteidigung machen, wie bewege ich mich, wie höre ich auf meinen Körper und so ist es auch bei der Beratung. Am Anfang ist es wichtig, dass man eine Idee hat, wie das funktionieren soll. Am Anfang muss man auch die Fragen üben und die Idee üben und bis sie drin sind. Mhm. Aber irgendwann entwickle ich dann auch meinen eigenen Stil und dann werde ich auch authentisch, wenn ich den Spirit vorher eingesaugt habe und weiß, was ich da machen will und meinen eigenen Stil entwickelt, dann bin ich authentisch und dann gucke ich auch nicht mehr in irgendeinen Bogen rein, sondern unterhalte mich einfach mit dem Unternehmer auf Augenhöhe.
Das geht auch einfach, nur face-to-face, ohne Mitschrift, genau, super gut. Kommen wir mal zu dir als Unternehmer. Ja. Jetzt hast du ja den Schritt gewagt nach nur 20 Jahren in der Bank, also völlig unstetig. Jetzt hast du ja den Schritt gewagt, dich selbstständig zu machen. Mhm. Vielleicht mal 2 Takte. Erstens, was hat dich bewogen? Und zweitens, was tust du denn jetzt? Mhm. Und dritte Frage, die kommt dann gleich. Was von dem Bankthema nimmst du denn mit hierher? Aber fangen wir mal an, was hat dich bewogen?
Mhm. Wegebedarf, der Podcast. Immer weiter.
Also bewogen hat mich, dass ich 20 Jahre in der Bank war und es sehr genossen habe und mich irgendwann auch gefragt habe, okay, will ich das jetzt nochmal 20 oder 25 Jahre machen? Ich hätte damit sehr gut leben können, aber ich habe auch mal Bock gehabt, was ganz anderes zu machen, was Neues zu machen. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, in mein Familienunternehmen einzusteigen. Die Gelegenheit habe ich genommen, die gibt es nur einmal im Leben, sowas. Und trotz dem Erfolg und auch dem Spaß, den ich in der Bank gehabt habe, habe ich gesagt, okay, das will ich ausprobieren und will gucken, was ich da noch bewegen kann. Und das ist ganz spannend, also wie du gesagt hast, Uli, ist ein IT-Unternehmen. Wir sorgen bei Daimler für Datenqualität in der Entwicklung. Mhm. Wir sind da eins von 3, 4 Unternehmen, was in dem Bereich arbeitet. Wir wollen uns jetzt aber unabhängiger machen von Daimler, haben eine eigene Datenbank-Software entwickelt, die aus meiner Sicht einen Standard setzen soll in den nächsten Jahren. Wir wollen, so groß das klingt, Excel in den Unternehmen für viele Dinge ablösen und auch individuell programmierte teure Datenbanken ablösen. Wir sind auch da schon mit Banken in Gesprächen, also jetzt im Genossenschaftssektor gibt es ja dafür auch Lösungen für Datenbanken, die aber halt sehr individuell sind und wir haben etwas geschrieben, was man verwenden kann, eine Datenbank, die man verwenden kann wie Excel. So einfach, bloß halt eine Datenbank. Es gibt für viele Anwendungen, für die ist Excel gemacht und es gibt viele Anwendungen, für die ist Excel nicht gemacht und dafür soll man zukünftig unsere Lösung nehmen.
Kann das sein, dass das Thema Kundennutzen sich gerade in eine andere Dimension transferiert?
Ja, klar.
Dass der Grundticke das Gleiche ist, zu sagen, das muss dem Anwender schmecken und
ganz
es muss dem dienen und es muss so simpel wie möglich sein und so easy going.
Es muss simpel sein, es muss die Bedürfnisse des Kunden erfüllen und klar, wir können jetzt nicht 1 Million Kunden nach den Bedürfnissen fragen, das heißt, da gehört so ein bisschen Antizipation auch mit rein, aber klar, das ist immer der Fokus, also denken, was bringt es dem Kunden, wie kriegen wir es hin, dass es einfach ist, effizient ist, dass es konsistent ist, transparent, gut für den Anwender, das sind Überlegungen, die man sich eigentlich, wenn man irgendwas verkaufen will, immer fragen muss.
Ja, Apple hätte ja vorher, also Steve Jobs hätte gefragt, wenn die Leute Telefone haben wollten, dann wären die anders gewesen.
Ja.
Da wäre kein iPhone rausgekommen.
Ja,
oder Henry Ford wurde ja mal gefragt mit seinen Autos, sagt er, wenn die Leute gefragt hätten, was sie wollen,
hätten
sie schnellere Kutschen bestellt. Also von daher muss man manchmal eine Idee antizipieren und sagen, ich glaube, das hat einen riesen Kundennutzen. Also hast du mir eben erzählt, das war schon phänomenal. Mhm. Also das ist, glaube ich, gut. Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen unseres Podcasts. Allerdings, die Spur wäre, glaube ich, schon gelegt, wenn wir so 2, 3 Ideen im Raum haben, zu sagen, ich kriege als Bank Zugang zu meiner eigenen Programmierung. Ich kann alles miteinander kombinieren und die wildesten Sachen rausziehen.
Ja.
Und für meine Idee mit der Förderbank 5.0, wenn wir den, ich sag mal, so ein Armaturenbrett für Erfolg des Unternehmers in der Bank so hinterlegen könnten, dass der Unternehmer, der Steuerberater und die Bank gleichzeitig damit arbeiten könnten. Und so hört sich das ja an. Mhm. Und wir wissen, der hat seine Ziele hinterlegt, der hat seine Erfolgsfaktoren. Wir nennen sie ja vornehmerweise Beratungsthemen, aber wir können ein bisschen runterbrechen. Und wir haben dafür so eine Art Dashboard und können permanent zugreifen. Ja, da gibt es, glaube ich, viele Dinge, wo wir einen hohen Differenzierungsgrad im Markt hätten. Das fände ich auch ziemlich cool.
Ja.
Zurück zu unserem Bankthema. Jetzt aus Unternehmersicht, was würdest du dir denn, früher warst du ja auf der anderen Seite, jetzt auf der Unternehmerseite, was von dem, was ihr euren Kunden damals in der Bank, euren Mitinhabern gegönnt habt, was hättest du denn gerne als Unternehmer heute von deiner Hausbank? Was würdest du denn gerne mitnehmen oder erlebt, mit Leben gefüllt bekommen?
Mhm. Eigentlich genau das. Also das war auch immer mein Anspruch. Also ich will das so machen, dass wenn ich auf der anderen Seite sitze, dass ich das genauso auch wollen würde. Deswegen überrascht es wahrscheinlich nicht, dass wir natürlich auch unsere Hausbank haben, die Volksbank Bruchsal-Bretten, dass der Berater, dass ich den sehr gut kenne, der uns inzwischen betreut, dass der Kontakt auch grandios. Der ist
auch schon seit 16 Jahren.
Ja, der ist auch schon so lange dabei. Dass der Kontakt natürlich auch grandios ist und dass ich aber auch von ihm erwarte, dass er mich behandelt wie einen richtigen Kunden. Also vielleicht wird man sagen, naja, klar, der wird ja jetzt besser behandelt. Aber ich will eben genauso gut behandelt werden wie jeder andere Kunde auch. Also ich erwarte, dass er mich genauso berät, auch meine Ziele kennt, erfragt. Das kennt er auch, das weiß er auch. Von daher erwarte ich nichts mehr als genau das, was wir über all die Jahre gepredigt haben.
Das ist gut. Ich bin ja auch seit einer Zeit Kunde bei euch und der ja, junge Kollege, also ich fand es ja mutig zu sagen, ich betreue den, der uns drin ist. Ich weiß nicht, ob ich als Berater die Traute gehabt hätte, aber ich merke, dass das mit dem DNA da drin, das funktioniert gut.
Ja.
Jetzt haben wir schon tatsächlich auch schon 45 Minuten geplaudert. Zum Ende einer Podcast-Sendung, Folge, gibt es ja immer die drei Tipps, man ganz pragmatisch sofort am besten umsetzen könnte. Was magst du denn aus deiner Sicht unseren zuhörenden Bankentscheidern denn mit auf den Weg geben? Wo würden sie denn zum Thema Zukunftssicherheit, zum Thema Spaß, zum Thema Ertrag, wo kann man denn da einen echten Unterschied machen?
Wegebedarf, der Podcast. Deine nächsten Schritte.
Also ich im Prinzip basiere das natürlich auf all dem, was wir jetzt die letzte Dreiviertelstunde erzählt haben. Also das Erste ist, bleibt euren Grundprinzipien treu. Mhm. Die Grundprinzipien und auch die DNA der Genossenschaft ist grandios dafür gemacht, um Unternehmen zu betreuen. Das ist das Allerwichtigste. Muss die Basis sein für alles. Das kann natürlich jeder sich angucken, aber bei uns ist es meines Erachtens einfach so fest verankert, dass wir davon leben, dass es da ist, die Grundprinzipien, der Förderauftrag. Das Zweite, man muss sich natürlich auf Basis dieser Grundprinzipien immer wieder neu erfinden, immer wieder hinterfragen, ist das, was ich mache, richtig? Was muss ich machen, um es auch heutzutage besser machen zu können? Wie muss ich Beratung heute aufbauen? Wie muss ich auch mich mit digitalen Medien und so weiter umgehen? Das sind Dinge, die immer dazu führen, dass man sich neu erfinden muss. Das muss ich machen. Und das Wichtigste ist für mich das Dritte, Spaß dabei zu haben, weil wenn jemand Spaß bei der Arbeit hat, dann ist er dreimal so effizient und ist fünfmal so erfolgreich. Das ist extrem wichtig und beim Spaß haben hat mir sehr geholfen, mich eben am Kundennutzen zu orientieren und mit dem Kunden zusammenzuarbeiten als Partner. Das war für mich das, was mir am meisten Spaß gebracht hat. Also das ist für mich absolut entscheidend. Druck rausnehmen, Spaß aufbauen, Kunden nutzen, nach vorne nehmen. Das ist wichtig.
Perfekt. Das zahlt original ein auf das, was ich immer sage, man muss als Bank digitalisieren, was das Zeug hält.
Ja.
Und gleichzeitig, ohne da eine Wertung reinzufinden, aber ich finde es gleich wichtig, wenn zu sagen, ich muss so menschlich wie irgendwie werden, damit ich unersetzlich werde. Mhm. Und mit dem Kundennutzen werden wir unersetzlich.
Ja.
Letzte Frage, sozusagen Add-on-Frage. Wenn wir jetzt überlegen würden, in Zeiten der Krise, dass Banken zum Beispiel sowas wie ein erweitertes Expertennetzwerk hätten, wo wir jetzt nicht nur mit den klassischen Bankdienstleistungen, sondern mit bewährten Kollegen, zum Beispiel mit Leuten wie mir, die ja schon die Bank trainieren, wenn wir jetzt die Erfolgsfaktoren auch Unternehmern zur Verfügung stellen würden. Die zahlen das natürlich selber, aber wir hätten ja dann einen guten Zugang. Wäre das ein Nutzen für dich als Unternehmer, wenn du die Dinge, die jetzt nicht dein Kerngeschäft betreffen, sondern wenn es um Umsetzungskompetenz in Führung, in Strategie, in Ausrichtung, in Märkten, wenn du da einen Zugriff auf ein Expertennetzwerk hättest, ohne das zu müssen, sondern einfach nur als Angebot deiner Hausbank an dich als Unternehmer?
Absolut. Ich glaube, das ist das große Problem auch bei so mittelständischen Unternehmern, diese Dinge, die man selber nicht kann, da gibt es verschiedene Wege, da kann man sagen, okay, ich baue das Know-how bei mir im Unternehmen auf. Für manche Dinge lohnt sich das einfach nicht, dann hat man das Know-how nicht, dann muss man es irgendwo sich herholen. Und dann zu wissen, es gibt ein Netzwerk dafür und meine Bank bietet mir da einen Zugang dazu und ich kann mir da Dinge rauspicken, die ich jetzt gerade brauche und bezahle die dann eben nach Bedarf. Das wäre grandios. Das ist eigentlich auch das, also ich habe natürlich den großen Vorteil, dass das Netzwerk zu vielen Dingen aus der Bank damals bei mir noch da ist. Also ich nutze das auch extrem und hole mir da viele Inputs über dieses Netzwerk. Und wenn das jedem zur Verfügung stehen würde und wenn das unseren Kunden, schön, ich sage immer noch unseren Kunden.
Ja, schön, du bist noch völlig identifiziert. Das hört sich gut an.
Wenn das den Kunden der Genossenschaftsbanken zur Verfügung stehen würde und die da wirklich auf ein Know-how zurückgreifen könnten, das wäre echt toll, also das finde ich gut.
Es bleiben ja übrigens deine Kunden, weil du bist ja einer von 80.000 Mitinhabern.
Absolut. Ja.
Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Martin, für deine Unternehmerarbeitszeit. Jetzt haben wir da mit Vorbereitung jetzt gute anderthalb Stunden Mittag gegessen, haben wir natürlich auch sehr lecker. Ja, hier in der betriebseigenen Küche. Das ist auch noch erwähnenswert, dass es hier ein sehr modernes Unternehmen, sehr agiles Unternehmen ist, wo man tatsächlich mittags ein sehr leckeres Mittagessen selbst gekocht von einer Mitarbeiterin bekommt und man gerade über die 5-6-Stunden-Tage nachdenkt bei vollem Gehaltsausgleich. Ich bin ja immer Fan der Ein-Tage-Woche für den Unternehmer, das ist auch noch so ein Thema. Ja. Also sehr innovatives Unternehmertum, also von daher ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die tiefen Einblicke.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich
wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem neuen Projekt.
Vielen Dank.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.